Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Ja, heute wird es schnell, eng und spektakulär, denn am Sonntag wird Stuttgart dann zur Rennstrecke. Am 6. September findet hier zum ersten Mal überhaupt ein Cerro Abajo in Deutschland statt. Und gleichzeitig haben wir da das Finale der großen Rennserie. Und zu Gast heute im Alles ist Faber Podcast ist heute Johannes Fischbach, einer der erfolgreichsten Gravity-Sportler Deutschlands und erfolgreicher Downhill-Racer. Ja, und mittlerweile ist er eine richtige Koryphäe im Urban Downhill geworden. Aber ich bin heute nicht alleine. Mit mir ist mein Kollege Chris Pauls. Chris ist selbst tief in der Mountainbike-Szene unterwegs und kennt die Gravity-Szene bestens. War jetzt kürzlich auch schon mit Fischi unterwegs. Ja, Chris, schön, dass du da bist.
Hi, Lukas. Und ja. Hi, Fischi.
Genau, hi, Fischi.
Servus.
Hi, Fischi. Um dich soll es ja heute hier gehen. Wir sind froh, dass du hier bei uns im Podcast bist. Stell dich doch mal kurz vor und dein Werdegang im Mountainbike-Rennsport. Was hast du schon alles hinter dir? Was hast du für Erfolge feiern können?
Boah, das wird ja dann gleich ein langes Ding. Also kurz zur Vorstellung, ich bin Johannes Fischbach, bin mittlerweile schon 38 Jahre alt, lebe in Rehau, das ist so nordöstliches Bayern, eigentlich ziemlich nah an der tschechischen Grenze und bin mittlerweile wirklich seit 20 Jahren, kann man sagen, Mountainbike- oder Fahrradprofi. Genau. Und der Werdegang war, ich glaube, keine Ahnung, wie soll ich starten? Ich würde sagen, dass ich irgendwann von meinen Eltern ein Mountainbike geschenkt bekommen habe, mit 5, 6 Jahren. Und von da an bin ich eigentlich nur den ganzen Tag bei uns im Dorf rumgefahren. Also wirklich von früh bis abends oder von nach der Schule einfach immer auf dem Rad geguckt. Dann hat mich mein Dad mal gefragt, ob ich auf irgendein Rennen mitfahren will oder ob wir da irgendwas fahren. Weil eins in der Nähe war, so ein Cross-Country-Rennen war das damals noch. Ich habe gesagt, logisch, auf jeden Fall. Und dann bin ich da mitgefahren und bin irgendwie direkt Zweiter geworden in der U, ich glaube damals hat es noch so U9-Klasse, war das kleinste und ich war 6 Jahre alt. Und mir hat das halt dann gleich, wenn du direkt auf dem Podest stehst und irgendwie kleine Preise bekommst, das war gleich, hat mich richtig gecatcht. Und auch das Rennen fahren so. Und eigentlich von da an kann man sagen, mehr oder weniger sind wir fast jedes Wochenende irgendwelche Rennen gefahren. Und wirklich ist immer so weitergegangen. Also ich war irgendwann dann, also komplett Cross-Country war das, bis ich 15 Jahre alt war. Da bin ich dann auch so deutscher Vizemeister im Cross-Country gewesen und war eigentlich alles so, dass es dort so ein bisschen weitergeht. Das Problem dann war, würde ich sagen, dass die Rennen waren immer weiter weg und wäre dann auch so ein bisschen international schon geworden. Aber bei mir aus dem Elternhaus, da war jetzt nicht so ultra viel Geld da, dass du jedes Wochenende überall hinfährst. Und dann hat, ich glaube, der Papa war das damals, hat gesagt gehabt, ja, wenn wir das weiter irgendwie so betreiben wollen, dann musst du irgendwie Ausbildung machen und die paar Kröten so dazu steuern. Und das, weil ich habe schon gewusst, so für Cross-Country mit Arbeiten wird es ein wenig schwierig, weil wenn du halt 8 Stunden am Tag arbeitest und musst dann noch irgendwie 3 Stunden trainieren, wird ein bisschen zäh. Und ich wollte halt irgendwas auf die Schule weiter, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Dann habe ich Ausbildung gemacht und tatsächlich nach einem halben Jahr, wo ich beides gemacht habe, wo ich einfach, ich habe keinen Bock mehr gehabt auf Radfahren. Also ich habe das Fahrrad nicht mehr sehen können. Ich habe richtig, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.
Krass, ne?
Es war halt einfach zu viel, würde ich sagen. Wenn du um 6 Uhr aufstehst, in die Arbeit gehst, so früh wie möglich, damit du gleich wieder rauskommst, dann bin ich heimgekommen, was gegessen, kurz ausgeruht und dann bist du aufs Rad gegangen und hast immer richtig hart trainiert. Und irgendwann, keine Ahnung, ich habe wirklich einfach keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das als in dem Alter irgendwie als Burnout bezeichnen kann, aber es war einfach, ich habe keine Lust mehr gehabt. Hab dann auch wirklich ein halbes Jahr komplett kein Fahrrad mehr gefahren, gar nichts. Und irgendwann aber habe ich so gemerkt, boah, irgendwie fehlt es dir. Mhm. Und hab mir dann von meinem Ausbildungsgehalt im eBay war das, glaube ich, ein Dirtjump-Rad gekauft. Weil für mich war immer so, es hat damals in der Kinderkategorie hat's einfach keine Downhill-Rennen oder sowas gegeben. Und für mich war Cross-Country-Fahren immer so, ich bin einfach am Berg hochgefahren, damit ich bergab fahren kann. Also das war für mich immer Cross-Country-Fahren. Und irgendwie war ich halt da ganz schön fit und bin halt da gute Rennen gefahren, aber für mich war immer das Rumspringen und Bergabfahren war das, wo mich wirklich glücklich gemacht hat. Und dann habe ich mir eben so ein Dirtjump-Rad gekauft und bin bei uns wieder im Dorf rumgesprungen, die ganze Zeit. Und
waren es dann noch schon Treppen? Oder wenn du sagst, im Dorf rum, bist du auch schon Treppen?
Nein, das war also vielleicht irgendwelche Treppen runtergerollt, ja, aber genau. Das war so weit weg von so einer Rennserie. Und bin halt dort dann auch irgendwann so ein Rennen war in der Nähe, ein Dualslalom damals. Bin da mitgefahren, war auch direkt wieder irgendwie auf dem Podium in der Eliteklasse, wo so die deutschen richtig guten Fahrer da waren. Und ab dann war ich eigentlich in der Sportart und hab's halt versucht, da der Gas zu geben. Und ja, dann gut. Ist es halt so.
Du bist Step dann by Step. Ja ziemlich erfolgreich im Fourcross gewesen, ne? Das war jahrelang deine Disziplin Nummer eins, oder?
Genau, am Anfang war das noch so ein bisschen Dualslalom und Fourcross gemixt. Mhm. Dann ist das ja komplett ins Fourcross übergegangen. Und ich wollte da einfach wirklich gut sein. Oder das war so die Sportart, wo ich mich richtig wohlgefühlt habe. Und wenn du vom Cross-Country kommst, dann weißt du einfach, wie man richtig trainiert. Und die ganzen Dirt-Jumper und Rumspring-Typen, die waren halt gegen mich einfach, man muss sagen, einfach nicht wirklich fit. Und deshalb war ich da ziemlich schnell klar erfolgreich. Ich glaube, im zweiten, dritten Jahr oder so war ich direkt in der Elite Deutscher Meister, wo noch so Guido Tschuk und Sascha Meinburg und alle am Start waren.
Krass. Cool.
Und dann ist es so weitergegangen. Ich weiß nicht, wie genau Detail ihr wissen wollt.
Detailliert. Ja, du bist dann bis Fourcross ist ja ein bisschen gestorben, ne? Weil UCI das auch nicht mehr weiterverfolgt hat, ne? Das
war ja, ich bin irgendwann dann mit 18, 19 bin ich wirklich Profi geworden, wo ich so, kann man sagen, so ein bisschen mein Geld damit verdient habe. Bei Ghost habe ich da das erste gehabt und das war eigentlich auch nicht so ein richtiger Profivertrag, sondern das war so mehr easy going. Die haben gesagt, im Winter kannst du bei uns ein bisschen arbeiten und im Sommer stellen wir dich frei und du fährst rennen und wir schauen mal, was rauskommt.
Cool, echt.
Ja, das war echt, also das war damals, da bin ich auch super dankbar an die Leute von Ghost, dass sie mir das so ermöglicht haben und das war halt die erste Saison, war dann wirklich gleich, wo ich auf dem Weltcup-Podium gestanden bin. Ich glaube mit 20 Jahren oder so die Gegend, war ich damals in Maribor auf dem Vorgroß-Weltcup-Podium und das war halt dann, und dann ist es so losgegangen. Und da ist alles ein bisschen weitergegangen mit Sponsoren und so. Und dann ist irgendwann Vorgroß über Nacht gecancelt worden von der UCI. Wie ich gerade so, würde ich sagen, nach 5, 6, 7 Jahren Profi-Dasein so rausgefunden habe, was es wirklich braucht, dass ich da um Weltcup-Siege mitfahren kann, konstant auf Weltcup-Podiums fahren kann. Und dann war meine Sportart weg.
Krass.
Das war irgendwann, ich weiß es noch, wahrscheinlich so im Oktober, November. Ich habe einfach Internet aufgemacht, MTB News und dann ist dort gestanden, UCI cancelled, Vorgroß-Weltcup. Und ich habe so gedacht, wie bitte? Das ist quasi, das ist mein Job, das ist ja eigentlich so mein Leben. Was? Und das hat einem vorher keiner gesagt gehabt.
Ja, das ist krass.
Krasser Rückschlag, ey.
Das Verbände deine Macht haben, ne?
Ja, es war einfach, ich habe es wirklich nicht so richtig geglaubt. Bin da damals noch raus zum Radfahren und habe dann wieder geschaut und habe gedacht, boah, krass, was machst denn du jetzt? Und dann das Ende vom Lied war, ich habe gewusst, dass ich im Downhill eigentlich auch ziemlich gut fahren kann, weil ich immer mal ein paar Downhill-Rennen gefahren habe. Und habe dann meine ganzen Sponsoren angerufen, ob sie mir die Chance geben, mich ein Jahr im Downhill zu unterstützen. Dass wir quasi das Sponsoring weiterlaufen lassen und ich probiere mich im Downhill. Und ich würde sagen, 80% von den Sponsoren haben das mitgemacht. Und dann war gleich die erste Downhill-Saison eigentlich richtig gut. Mein erster Downhill-Weltcup, wo ich mich als Neunter qualifiziert, war im Finale, glaube ich, wo ich es ein bisschen verhauen habe, so in die Top 30 und habe dann eigentlich eine ganz gute Saison gleich gehabt. Und ist dann auch wieder so weitergegangen.
Und dann, du bist ja deutscher Meister auch geworden, ne? Paar Mal.
Ich weiß nicht, wie oft. Ich war auch in der Juniorenklasse.
Nein, deutscher Meister Downhill, ne? Deutscher Meister Downhill, oder?
Ja, ich glaube, drei Mal. Ich sehe es hier,
2014,
oder so.
2015.
Ich denke, dass es wahrscheinlich dreimal war in der Elite-Klasse. Ja. Aber ich kann es wirklich nicht einmal so genau sagen.
Ja, Ilmenau, bei den anderen steht es nicht dabei. Bad Wildbad bist du Zweiter geworden, aber richtig cool. Und wie kam dann die Verbindung, also wie kamst du zu den ersten City Downhills?
Das war wirklich so, dass ich, da war damals so ein bisschen das YouTube ist hochgekommen und ich habe diese Videos geschaut und da hat es eben diese City Downhill Rennen in Valparaíso in Chile in Südamerika gegeben. Und ich habe die Videos geschaut, die haben damals schon Millionen Klicks gehabt, und ich habe das angeschaut und gedacht, das ist ja krank. Also es hat einfach verrückt ausgeschaut, weil die Leute sind da die Treppen runter, es waren krasse Stürze, die Zuschauer waren in der Fahrbahn quasi, es hat einfach die Stimmung und die Action, hat mich so gefesselt, dass ich mir gedacht habe, boah, du musst unbedingt irgendwie so ein Rennen mitfahren. Und habe dann versucht, einen Kontakt herzustellen, eben nach Valparaiso rüber, und habe dann gefragt, ob ich da mitfahren kann. Und die haben dann ganz easy geantwortet, ja, komm einfach vorbei. Und das war 2014, und dann bin ich da einfach rübergeflogen.
Einmal ins Blaue.
Und dann kann ich euch sagen, das war schon krass, weil wenn Videos oder wenn es im Internet so Strecken und Action schon krass wirkt, dann ist die Realität einfach, haut dich weg. Also ich habe es mir nie so steil vorgestellt, nie so schnell, einfach so verrückt oder so. Du siehst ja auch, in die Videos siehst du die Gefahr nicht, dass dort überall Treppengeländer sind, überall rostige Stangen. Damals war ja das noch, 2014, das ist jetzt 12 Jahre her, da waren die Rennen noch komplett anders. Also da muss man sagen, da ist man wirklich einfach die Stadt runtergefahren, die haben das irgendwie abgesperrt. Mhm. Und da ist dir auch im Training und Rennlauf ist dir da alles ein bisschen reingelaufen. Über Hunde, über Leute, über dass mal ein Autofahrer einfach losgefahren ist. Also ist alles vorkommen, oder auch die haben einfach, das Rennen war so eine Eintagesveranstaltung, da hat es kein Training vorher gegeben, und die haben bis 10 Minuten vorm Training haben die Rampen geschweißt oder erstmal die Rampen gebaut. Mhm. Und keiner hat gewusst, wie diese Sprünge dann wirklich ausschauen, bis du da warst. Also bis du den ersten Trainingslauf gemacht hast. Krass. Und du hast auch gewusst, du hast nur maximal 2 bis 3 Trainingsruns. Und die hast du nicht einmal gehabt, weil meistens irgendein schlimmer Sturz passiert ist und dann war ewig lang rote Flagge. So hast du dann 2 Trainings gehabt und dann bist du eigentlich in Quali gegangen. Und das war so vom Adrenalin und von der Angst und allem war das so, kann man sagen, Peak.
Peak, krasser als jede Downhill-Meisterschaft, jedes Downhill-Rennen oder?
Nein, es war halt einfach so richtig verrückt. Die haben halt auch, da ist halt dann irgendein Fahrer hingegangen, irgendein Profi oder irgendjemand, der das schon richtig drauf gehabt hat und hat gesagt, ey, der Sprung ist zu kurz, schiebt das mal einen Meter weiter weg, so eine Drop-Landung. Mhm. Da haben die das gemacht und du hast das aber, und da war keine Kommunikation. Dann bist du da im nächsten Lauf hinkommen, springst ab und siehst, die Landung ist nicht mehr da. Und hast halt irgendwie probiert, dich drüber zu retten, und solche Sachen sind halt da früher vorgekommen. Und mittlerweile ist es aber komplett anders. Also mittlerweile ist es richtige Rennen, kann man sagen, eine richtige Rennstrecke, so safe, wie es mehr oder weniger geht, und das hat sich schon ganz schön geändert.
Ist ja schon doch relativ eng, ne? Auch so mit Treppengeländern, die nehmen sie ja nicht weg, die kannst du ja nicht wegnehmen, oder? Die stehen nach wie vor da. Da musst du einen Lenker kürzen, oder?
Du musst Lenker kürzen, je nach Strecke. Mhm. Musst du natürlich schauen, dass er da durchpasst. Und mittlerweile haben sie ja wirklich, dass sie halt ein bisschen einen Schutz hinmachen oder an so Geländer, dass wirklich Polster sind oder so. Und damals, wie ich angefangen habe, da war einfach nichts.
Da war gar nichts da.
Genau.
Boah, dann ist aber auch null Platz für Fehler, oder? Also sobald du damals wahrscheinlich irgendwie dich minimal versteuert hast, war dann sofort aus die Maus und ein böser Sturz die Folge, oder konnte man das dann auch irgendwie retten?
Na, Platz für Fehler ist eigentlich, das ist damals wie heute, ist da einfach kein Platz für Fehler. Du hast keine Sturzzonen. Wenn du an der falschen Stelle stürzt, weißt du einfach, dass es wahrscheinlich nicht gut ausgehen wird. Deshalb, du musst da schon wirklich... Du darfst jetzt nicht wirklich Angst haben, wenn du da hinkommst, aber so, oder eine gesunde Angst, dass du einfach wirklich da bist und wach bist. Und ich versuche mir immer, selbst wenn ich jetzt weiß, ich bin ein guter Fahrer und ich habe das eigentlich unter Kontrolle, probiere ich bei solchen Rennen nie zu selbstbewusst zu sein, sondern dass du nicht runterfährst und denkst, ah, easy, alles cool, weil das kann dich ganz schnell fangen, dass du dann irgendwo liegst und denkst dir, uff. Deshalb immer mit ein bisschen Respekt und ein bisschen gesunden Angst oder hingehen. Nicht unbedingt der Erste sein, der alles springt, und dann kommt man da schon irgendwie durch.
Aber bei all den Risiken war es dann schon mal irgendwie so, dass du ja auch großartig verletzt warst, weil da werden ja irgendwie über die Jahre, du hast gesagt, 2014 ging es los, ja sicherlich auch mal Fehler passiert sein, oder?
Da sind auf jeden Fall Fehler passiert. Ich muss sagen, dass ich aber, jetzt muss ich mal überlegen, bei diesen Urban Downhills bisher, muss man sagen, immer wirklich Glück gehabt habe. Also ich habe schon auch krasse Stürze gehabt, aber es ist immer, gut ausgegangen. Ich glaube, einer meiner, das war jetzt kein, nicht der spektakulärste, aber das war, glaube ich, so 2023 oder so, wie ich noch auf Gasgas mit dem umgebauten E-Bike eins mitgefahren bin. Hat es mich auf so eine Straße runter überschlagen von Drop und ich habe den Sturz einfach gar nicht kommen sehen und bin ohne irgendeine Reaktion oder Reflex bin ich einfach komplett auf den Kopf, aufs Genick und habe da tatsächlich so ein kurzes Kribbeln die Beine runtergemerkt. Und habe gedacht, oh boah, jetzt nicht bewegen, nichts machen. Und das war ein grenzwertiger Sturz auf jeden Fall. Aber ich klopfe mal auf Holz, das ist alles gut ausgegangen.
Alles genau. Gut. Ja, wie ist das dann? Du bist dann wahrscheinlich ins Krankenhaus gekommen. Das war in Valparaíso, oder?
Genau.
Wie ist das dort? Also in Südamerika, Chile. Wie sind da die Bedingungen, ins Krankenhaus zu kommen?
Ich meine, Chile ist noch wahrscheinlich in Südamerika das beste Land, wo du landen kannst im Krankenhaus. Das ist so das Europäischste, wenn man es so vergleichen will. Aber es ist schon anders, muss man schon sagen. Es ist schon ein paar Jahre zurückversetzt, würde ich es bezeichnen.
Ja, das ist quasi jetzt ein bisschen besser geworden. Ja, da bist du in Stuttgart auf jeden Fall viel besser versorgt, wenn dich dann hier was wir nicht hoffen. Ich klopfe auch mal für dich mit auf Holz. Aber ja, kommen wir mal zum Cerro Abajo Stuttgart. Was sind deine Erwartungen? Also an die Strecke, ans Publikum, ans Rennen an sich. Also nochmal als Hintergrund auch für die Zuhörer. Das ist jetzt das erste Mal in Deutschland und deswegen ein super Highlight, dass Red Bull jetzt das Cerro Abajo Rennen hier nach Deutschland bringt. Europa gibt es dann noch Genua und das ist jetzt quasi das Finale der Serie. Ne? Also es gibt eine Cerro Abajo Serie und wenn ich richtig gesehen habe, bist du auf Platz 3 momentan im Gesamtranking. Also so, was sind deine Erwartungen genau?
Meine Erwartungen für das Rennen, ich meine, Erwartungen ist immer schwierig. Man setzt sich halt ein Ziel, so erwarten tue ich eigentlich gar nichts, aber ich hoffe halt, dass ich gut durchkomme und ich will dort schon um den Sieg mitkämpfen, definitiv.
Den Gesamtsieg?
Gesamtsieg weiß ich nicht einmal, ob ich das rechnerisch, ob sich das noch ausgehen kann. Aber ich will einfach, also ich habe zum Beispiel, ich hätte nie erwartet, dass so ein Cerro Abajo Urban Downhill jemals nach Deutschland kommt. Das ist schon mal, das hat mich, wie sie das gesagt haben, da kommt was nach Stuttgart, habe ich gedacht, ah, ja. Aber dass es jetzt wirklich da ist und dass es klappt und somit die Genehmigungen und alles, finde ich übergeil. Und dann natürlich so eigentlich eine Radsportverrückte Stadt oder die komplette Gegend dort unten, das dorthin zu bringen. Also ich erwarte da, dass extrem viele Zuschauer kommen. Ich hoffe, dass die Strecke richtig geil wird. Ich denke, dass die Strecke richtig geil wird. Und dann wird es eine Monster-Show geben. Und ich probiere halt einfach das Beste abzuliefern. Also ich tue mich wirklich so auf das Rennen schon so ein bisschen als Höhepunkt vorbereiten und probiere halt einfach, dass alles so gut wie möglich für mich läuft.
Ja, cool. Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen und werden am Rand stehen und cheeren. dass das gut klappt. Wie bereitest du dich denn jetzt vor, die letzten Tage, Wochen, wie sehen die bei dir aus vor so einem Rennen? Bist du da nochmal total fokussiert oder?
Jetzt nicht total fokussiert. Ich bin mittlerweile, sehe ich das alles ein bisschen, was heißt lockerer, aber ich weiß halt, dass wenn ich in einem guten Shape bin, kann ich da wirklich ganz vorne mitfahren und ich probiere jetzt einfach an so Feinheiten noch zu arbeiten. Also das, was jetzt die nächsten Wochen für mich ansteht, ist einfach viele Sprints, Intervalle, so Zeug. Also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwo in der Stadt gehe und probiere irgendwelche Treppen zu springen. Das habe ich tatsächlich so noch nie gemacht, um mich auf ein Rennen vorzubereiten, vielleicht mal für so Videoprojekte oder so, wo ich irgendwas Krasses probiert habe zu springen. Aber dass ich jetzt wirklich in der Stadt irgendwo runterballer, mache ich nicht, weil es halt auch, man wollte sagen, es ist halt schon natürlich ultra gefährlich. Aber wenn ich dieses Jahr, wo ich im Valparaíso eine Woche länger nach dem Rennen und die Locals dort, das ist wirklich so, die treffen sich 2-3 Mal pro Woche, werden dort mit dem Pickup hochgeschattelt und ballern dort im ganz normalen Leben runter. Und das ist, wie ich das gesehen habe, ich bin zweimal mitgefahren. Da hab dann ich sogar gesagt, okay, mir reicht's jetzt.
Also die machen ja wirklich alles passieren. Also ja. Typischer Feierausweis. Ja,
die werden auch dort gefeiert, so richtig als richtige Superstars. Also das ist nicht so, dass es dort die Leute irgendwie ankotzt oder dich jemand denkt, hey, was seid ihr für Verrückte, sondern wenn die die Downhill oder die Stadt runter sehen, jubelt jeder und yeah. Und
geil.
Ist einfach eine andere Welt.
Ja, aber du wirst lachen. Ich bin ja, kleine Anekdote von mir, 2005 nach Stuttgart gezogen und dann hast du hier auch geguckt, ja, wo sind Mountainbiker? Und dann sah ich immer an der Zacke, das ist ja die Zahnradbahn, dass da immer Mountainbiker mit hochfuhren. Also vorne kannst du dein Rad reinstecken, dann bin ich rein und in der Zacke lernst du dich kennen und dann habe ich die Leute kennengelernt, dann sind wir ein bisschen durch den Wald gefahren. Nächste Fahrt nach oben, meinten sie, ja komm, wir fahren Treppen. Und ich wusste gar nicht, dass hier so Staffeln sind, also dass das in Stuttgart so einmalig ist. Und dann sind wir halt dann die nächsten 2-3 Runs einfach Treppen runtergeballert. Das war so völlig normal für die Jungs und für mich war es so, ja stimmt, macht eigentlich schon Bock, aber fühlt sich jetzt schon auch ein bisschen illegal an, sage ich mal, aber es war halt, es war so mein Stuttgart-Erlebnis Nummer 1. Ja, deswegen passt es jetzt so voll, dass es dass so ein City Downhill hierher kommt.
Ja.
Aber nochmal zur Vorbereitung, wie gehst du da ans Thema dran, was Material angeht? Also wir hatten es ja schon, Lenkerkürzen, auch wenn wir die Strecke so für Stuttgart, das jetzt natürlich fragwürdig würde, ob du da Lenker großartig kürzen musst, aber was ist so vom Thema Setup, was ist vom Thema Reifen? Weil das ist ja schon was anderes als ein typisches Downhill-Rennen.
Das ist schon was anderes auf eine gewisse Art. Theoretisch kannst du mit einem Enduro-Rad wirklich vorne mitfahren und mit einem Downhill-Rad. Das ist schon mal, also du brauchst nicht unbedingt ein Downhill-Rad, dass du dort vorne mitfahren kannst. Manche fahren mit einem Enduro, manche mit einem Downhill. Ich glaube, das ist wirklich so, das eine Rad hat den Vorteil, das andere hat wieder den Nachteil, dass es wirklich so ausgewogen ist. Ich fahre mit einem Enduro mit. Vom Setup her ist es wirklich so, dass du das Fahrrad so hart fahren kannst, wie du es irgendwie, oder so hart fährst, wie du es irgendwie halten kannst.
Okay, gut, was für die Haltemuskulatur.
Ja, das ist daher geschuldet, weil du, wie ich das erste Mal da drüben war in Südamerika, du hast nie irgendwie eine perfekte Landung. Und du hast so einen harten Aufprall immer, dass wenn du irgendein Treppenset überspringst, oder mal ein bisschen zu kurz bist, ist dir das Fahrrad durchgeschlagen, dass es gekracht hat, dass du gedacht hast, die haut alles auseinander. Und da musst du halt dann die Federung und Dämpfung komplett drauf anpassen. Und halt der gute Nebeneffekt ist, wenn du hartes Fahrwerk fährst, immer wenn du pusht, geht das Fahrrad auch wirklich nach vorne. Also das versinkt nicht in der Federung. Und das macht dich halt schnell. Es fühlt sich zwar nicht gut an, also wenn du auf so ein Fahrrad aufsteigst, denkst du dir, im Leben kannst du das Ding nicht runterfahren. Aber wenn du es dann ein bisschen gewohnt bist, ist es wirklich das, was du brauchst, um schnell zu sein. Also super hartes Fahrwerk. In die Reifen hast du mehr Luft drin, damit du die Durchschläge nicht so hast. Also ich glaube, wenn ich angefangen habe, bin ich stellenweise im Hinterreifen 2,8 Bar gefahren. Boah. Mittlerweile bin ich unten auf je nach Strecke so 2 Bar bis 2,2 Bar. Also das hat sich schon ein bisschen was getan. Ansonsten Reifen, denken die meisten, dass man dort irgendwelche gut rollenden Faltreifen oder irgendwas, wo halt einfach leicht ist, aber du musst einfach die knallharten Downhill-Reifen draufziehen, weil du das einfach brauchst, den Support
und alles. Groben Profil und so weiter, oder?
Ja, bei den meisten Rennen auch wirklich mit einem groben Profil und sogar auch mit der weichen Gummimischung. Jetzt in Stuttgart würde ich sagen, brauchst du das vielleicht nicht unbedingt, aber bei den südamerikanischen Rennern ist es stellenweise einfach so steil, dass du wirklich die weiche Mischung brauchst, um zu verzögern, dass du nicht rutscht. Mhm. Nicht unbedingt wegen dem Grip in die Kurven, sondern einfach um zu verzögern auf die Treppen. Ist da der weiche Mischung gut. Und dann je nach Strecke kann man da ein bisschen rumprobieren. Ich habe jetzt tatsächlich, in Genua beim letzten Cerro Abajo Rennen, habe ich mir einen richtigen Slick zu Hause geschnitzt. Also nicht irgendein Semi-Slick, sondern ich habe einen Downhill-Reifen komplett alles runtergecuttert, bis gar nichts mehr da war.
Krass.
Um das einfach mal zu probieren. Und habe dann zu Hause, ich habe mir einfach gedacht, wegen dem Rollwiderstand muss es ja besser sein. Habe da dann 4 Stunden an so einen Reifen rumgeschnitten oder an 2 Reifen. Habe dann meine Lichtschranken aufgebaut, auf einer Straße bergab, auf einer ruhigen. Habe mich von meinem Dad mit dem Elektromoped hoch und runter ziehen lassen oder halt hochziehen, runtergefahren. Und habe da versucht, Reifen gegeneinander zu testen. Und tatsächlich ist einfach dieser Slick ist nicht besser gerollt. Nee. Und ich habe es nicht wirklich verstanden und ich habe gedacht, das kann nicht sein, der. Es rollt einfach nicht besser. Wie Originalreifen. Also es war auf, ich habe das so gemessen, ich habe 30 Sekunden Abfahrt, wo einfach rollt. Bin dann losgerollt, ohne irgendwas zu machen, einfach auf dem Rad sitzend. Und habe mit jedem Reifen das 5-mal gemacht, habe dann so das Mittelding genommen, habe das dann übereinander gelegt. Und es war viel, den Slick, den ich gebaut habe, war 1/10 bloß schneller. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, 1/10 auf eine halbe Minute und du darfst dich nicht einmal treten, das bringt dir eigentlich gar nichts, das war jetzt die Arbeit umsonst. Und dann habe ich es mal so auf Kurvenfahrten und alles ein bisschen probiert. Und dann habe ich so gewisse Vorteile in der Kurve gesehen und habe gedacht, boah, vielleicht macht es doch einen Sinn, das mal zu probieren. Und dann habe ich es beim Rennen mal rausgezogen und habe es probiert. Mhm. Und es hat wirklich, du hast große Vorteile, so auf der Straße und so beim Kurvenfahren. Aber was ich dann erst gemerkt habe, ist, auf Treppen ist das die absolute Hölle. Weil du hast diese Noppen, sind so gesehen deine erste Dämpfung. Mhm. Und wenn du diese Noppen wegschneidest, hast du null keine Dämpfung. Es hat sich angefühlt, wie wenn ich mit dem Rennrad über Treppen runterfahre. Also wie wenn dir jemand einen Lenker aus der Hand schütteln will. Mhm. Boah, das war krass.
Ach krass.
Ja, und dann habe ich echt überlegt, ob ich es jetzt machen soll oder nicht, weil ich habe dann stellenweise in so kleinen Treppen, habe ich sogar so die Finger vor der Bremse genommen, dass ich den Lenker so richtig festhalten kann, weil ich gedacht habe, der springt mir aus der Hand. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt los drauf beim Rennen, zumindest hast du es dann einmal probiert und dann weißt du, ob es funktioniert, weil so ich ja keine Zeit gehabt, ob das jetzt schnell ist oder nicht. Und am Ende war es gut, es fährt sich unter aller Sau. Also vom Gefühl her denkst du, das kann nichts sein, aber die Zeit war gut, deshalb, genau.
Gehst du mit dem Setup auch in Stuttgart an den Start?
Ich glaube nicht, dass das geht. Also dieses Setup ist wirklich, da musst du 100% Straße oder Treppen, Kopfsteinpflaster haben, sobald da irgendwas mit ein bisschen Dreck oder irgendwas ist oder Wiese oder so, kannst du es vergessen. Geht's nicht.
Genau. Also das werdet ihr, ne? Dann nochmal zur Strecke oder erzähl doch mal, was du kennst oder was du schon weißt. Wie wird es denn? Es wird am Teehaus starten. Das ist so ein Rondell oben im Weißenburgpark. Und da geht es so 130 Höhenmeter, glaube ich, runter zum Wilhelmsplatz. Aber so richtig, wo es dann lang geht, habe ich jetzt auch noch nicht herausgefunden.
Ich habe mal so das Layout vom Plan gesehen und wie wir mit Red Bull beim Filmen waren, habe ich so die ersten, ich würde sagen, so die ersten 200 Meter der Strecke habe ich gesehen. Oder auf denen haben wir sogar gefilmt. Aber wie die Strecke dann weitergeht, weiß ich nicht mal richtig. Also ich kenne es vom Plan her, dass da irgendwo ein Riesentrop über Fußgängerbrücke runtergeht und durch den Park durch und solche Sachen. Also es wird, wenn sie es alles so bauen, wie es geplant ist, wird super spektakulär. Cool. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das sich in der Stadt runterschlängelt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie nach dem Kurs gesucht. Ich lasse mich dann auch mehr oder weniger, würde ich sagen, überraschen.
Das macht wahrscheinlich auch gar keinen Sinn, sich das dann im Vorfeld so auszumalen und vorzustellen, weil es dann doch anders ist, wenn man selber da steht, oder? Dann eine Rampe hier und du komplett musst es halt also fahren. Ne?
Selbst wenn du jetzt hingehst und du schaust dir die Strecke an oder wo die Strecke entlang gehen wird, ohne die Hindernisse ist das nicht fahrbar. Mhm. Also das ist im Endeffekt ist es keine Strecke. Erst wenn diese ganzen riesen Rampen stehen, wird es zu einer Strecke und da bringt es nichts, dass du irgendwie hingehst und dir das anschaust oder am Ende wird es dann nochmal irgendwie umgelegt. Du musst einfach hingehen und wenn Trackwalk ist, ist Trackwalk, dann weißt du, was du machst und dann geht's ab.
Also dann genau nochmal für die Zuhörer, Zuhörerinnen, also es ist ja ein City Downhill, das heißt, es geht um die Zeit. Ne? Also ihr seid Einzelstarter und jeder fährt gegen die Zeit und der Schnellste ist am Ende der Gewinner. Ne? Es geht nicht um Style, um Backflips oder sowas, ne?
Na gar nicht. Das ist im Endeffekt ist es ein normales Downhill-Rennen, aber eben nicht jetzt irgendein Berg runter durch den Wald, sondern in der Stadt vom höchsten Punkt zum Ziel. Wer der Schnellste ist, ist der Schnellste. Ich glaube, dass 40 eingeladene Fahrer am Start sind. Mhm. 15 kommen über die Quali und dann wird das Finale ausgefahren mit den letzten 15 und dann schnellste Zeitgewinner.
Schnellste Zeitgewinner, cool.
Genau.
Und was würdest du, wenn du jetzt mal Zuschauertipp gibst, sagst, wo stellt man sich denn am besten hin? An so ein Treppenset? Ich meine, ihr springt ja auch immer diese kleinen Zwischengaps zwischen den Treppen, überspringt ihr ja meistens. Das ist schon mega spektakulär, finde ich, so was ich aus den Videos kenne. Oder würdest du dich eher an so eine fette Rampe stellen, wo dann die Drops oder die Whips gezogen werden?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, wie und wo die Strecke ist, aber im Endeffekt, wenn man dort als Zuschauer hinkommt und läuft einfach mal so an der Seite die Strecke ab, dann sieht man ja die Hindernisse. Mhm. Und im Zweifel einfach am größten Sprung sich hinzustellen, ist nie schlecht.
Okay, gut zu wissen. Ja, kleine Werbeeinlage von unserer Seite. Wir haben, wir organisieren auch eine kleine Ausfahrt mit Bosch zusammen an dem Sonntagmorgen. Und dann werden wir 3 Lesern, das ist eine Social-Media-Aktion, da kann man sich bewerben, die Möglichkeit geben, auch mit dem E-Bike mal die Strecke am Rand abzufahren. Dann schauen wir uns das schon mal alles an, wo man stehen kann. Und dann gehen wir auch noch auf die Downhill-Strecke. Genau, das haben wir auch noch am Laufen quasi. Da sind wir mit am Start. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Was mich jetzt noch interessieren würde, Lukas, du hast bestimmt auch noch Fragen, die dir unter den Nägeln brennen, aber wäre jetzt auch nochmal so, wie sehr schätzt du eigentlich ein, was bringt so ein Event dem Mountainbikesport? Weißt du, du bringst ja quasi Mountainbikesport in die urbane Umgebung. Das wird dann nah an den Zuschauer gebracht. Red Bull überträgt es ja auch in die ganze Welt. Also wie siehst du da so den Impact, auch aus deiner Erfahrung jetzt aus Südamerika und so weiter und so fort für den Mountainbike-Sport?
Ich wollte es eben gerade sagen, das ist halt, du bringst wirklich den Sport zu den Leuten. Also ich glaube, dass so der Downhill-Sport ist ja super, super interessant, aber der geht an den normalen Leuten einfach vorbei. Es fährt jetzt niemand in irgendein Skigebiet hoch und schaut sich das an, wenn er den Sport so richtig gar nicht kennt oder wenn er sich damit nicht wirklich verbindet. Wenn aber der Sport also in so eine riesen Stadt kommt, dann bist du als Zuschauer oder als Local, der dort wohnt, bist du mehr oder weniger sowieso irgendwie dabei. Jemanden, den das interessiert ein bisschen, der sportlich interessiert ist und der schaut dort mal hin und der sieht die Action. Ich denke, dass der direkt gefesselt ist und dass das einfach für den kompletten Mountainbike-Sport wirklich hilft, weil da sieht man dann erstmal, was mit Bikes möglich ist.
Ja.
Plus halt, also ich glaube wirklich, dass dort so zuschauermäßig, dass das unter Umständen dort explodieren kann. Also so alle Leute, die ich kenne, wirklich irgendwie alle, jeder fragt mich, wann sie dorthin kommen sollen, wo. Also jeder ist richtig heiß. Und ich glaube, so wenn ich zurückblicke, immer wenn in Deutschland irgendwie so ein Riesenevent war, im Bikesport, sei es Weltcup damals in Willingen, Downhill-Weltcup oder Cross-Country-Weltcup in Offenburg war ja damals, oder also District Rides, geht immer Vollgas ab, weil die Deutschen schon extrem interessiert sind an den Biken und die Strecke meistens nicht weit ist, um irgendwo hinzufahren, um zuzuschauen. Und deshalb denke ich wirklich, dass da extrem viele Zuschauer kommen. Gerade bei so einer extremen Sportart, wo echt viele Leute einfach kennen durch die ganzen YouTube-Videos, die millionenfach geklickt sind und denken sich dann, oh, wenn das jetzt in Deutschland ist, schauen wir da mal hin. Und dann wird das, glaube ich, richtig geil.
Ja, das wäre natürlich mega, wenn wir so einen Hype in Deutschland damit entfachen könnten. Dann schauen wir mal. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere Bock, mal in dieser Sportart sich reinzufühlen und wie du da international für Furore zu sorgen. Aber was würdest du denn sagen, ist das wirklich ein sehr südamerikanisches Ding, was die Sportler angeht, die erfolgreich sind? Oder wäre es so deine härteste Konkurrenz? Wäre es richtig schnell unterwegs?
Definitiv Südamerika. Das ist ja dort, so gesehen ist die Sportart dort geboren. Ich glaube, dass das Valparaíso wirklich so das erste richtige Rennen war, über 20 Jahre her schon. Und dort ist es so, wirklich, ich war da jetzt schon ein paar Mal dort und die ganzen Kids, die Mountainbike-Kids dort auf der Straße, die wollen gar nicht ins Gelände. Für die ist Downhill in der Stadt auf der Straße. Wow. Und da werden halt jetzt schon richtige, so kannst du sagen, einfach so Talente von selbst irgendwie rangezogen, weil die sehen das so über die Jahre, dass da immer Rennen ist, die sehen, was da abgeht, das ist ja ein Riesen-Event immer, und die trainieren dort dann wirklich für solche Sachen. Und natürlich ist es dort auch, die haben halt so gesehen, wenn du das so bezeichnen willst, haben die einfach die besten Trainingsbedingungen, weil bei uns gibt es sowas nicht, dass du irgendwelche Favela-ähnlichen Straßentreppen irgendwo runterheizt in solchen Gefällen oder so. Das macht da keiner. Und die Jungs dort drüben trainieren das wirklich so. Also es ist für die der Sport, wo sie sich 100% drauf fokussieren. Und dementsprechend gehen die ja wirklich ab. Also wenn du da drüber kommst zu denen und siehst, wo die fahren und wie die trainieren, dann denkst du dir, um Himmels Willen, lass mich bitte wieder heimfliegen. Also es ist okay, unglaublich, was die machen im Training einfach. Was die für Sprünge machen und was die für Gaps zünden, wo du hinkommst, so, wenn du gerade irgendwie aus dem deutschen Winter kommst, dann fliegst du danach nach Chile rüber und du bist einfach geschockt. Du denkst dir, das kann nicht sein. Deshalb, ja.
Krass, aber wer ist dann quasi so der Name, auf den du besonders Acht gibst? Wer ist so die größte Konkurrenz, wenn du natürlich das Heimrennen gewinnen willst?
Konkurrenz ist, also ich habe immer den Thomas Slavik einfach voll auf dem Radar, weil er ist der wahrscheinlich mit am erfolgreichsten ist in dieser Sportart über die ganzen Jahre gesehen und einfach auch am fittesten. Aber diese ganzen Kolumbianer und allgemein Südamerikaner, ich würde sagen, der Juanfer Vélez ist einer der größten Favoriten oder Camilo Sanchez oder da gibt's so viele Namen, wo bei uns in Europa gar nicht so wirklich auf dem Radar sind. Und dann siehst du die fahren und du denkst, boah, das kann nicht sein. Deshalb, da gibt's einige Namen, die wahrscheinlich bei uns jetzt nicht wirklich viele kennen, aber dann, wenn es die Leute sehen, geht's ab.
Dann geht's ab. Also, das klingt auf jeden Fall cool. Ja, ich sehe es gerade, die Namen kann ich zum Teil ja gar nicht aussprechen. Hier Roger Vera,
der ist aber jemand, der im Downhill-Weltcup auch gerade richtig gut fährt. Mhm. So konstanter, kann man glaube ich sagen, so mittlerweile konstanter Top-20-Fahrer. Cool. Der hat gerade im Weltcup auch seinen Durchbruch und ist im Urban Downhill gerade Macht, ja.
Krass, ja, okay.
Aber wenn du das siehst, sind die dann ein bisschen die jüngeren Fahrer doch mal risikoreicher unterwegs? Nimmst du das irgendwie wahr, dass du vielleicht auch ein bisschen ruhiger wirst? Also mit 38, ohne dass das jetzt alt ist, aber da kommt vielleicht ja auch manchmal ein bisschen die Vernunft weiter. Nee, das würde ich anders sehen. Aber ist das schon so, dass dann irgendwann eine Entwicklung da ist, dass du dann nicht mehr volles Risiko gehst oder schaltest du so im Rennen ab und dir ist alles egal?
Ich würde sagen, dass ich stellenweise im Training ein bisschen lockerer mache. Früher war ich im Training, keine Ahnung, durch Sachen gemacht, wo einfach im Nachhinein auch nicht unbedingt sinnig waren, so dass du so erster Lauf probierst alles zu springen oder irgendwelche so Sachen. Und mittlerweile mache ich das einfach ein bisschen lockerer. Aber für einen Rennlauf würde ich sagen, bin ich jetzt nicht ängstlich oder dass ich irgendwas zurücknehme. Also so den Schalter kann ich schon umlegen, dass ich wirklich alles gebe und das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber das südamerikanische Blut ist, glaube ich, anders. Diese Typen, wenn Rennlauf ist und dort Zuschauer an der Strecke stehen, flippen die komplett aus. Also die sind so außer Rand und Band. Das ist wie wenn die nicht mehr, keine Ahnung, die können nochmal einen Schalter umlegen, wo du denkst, der fährt wirklich, wirklich um sein Leben. Ich finde das geil, das sieht man selten, aber dort drüben bei denen kommt das oft vor. Also die Jungs, die können den Schalter umlegen, wenn Rennlauf ist, wenn Zuschauer an der Strecke stehen, dann ist wirklich echt das All-Out.
Dann pusht die das nochmal richtig. Ja.
Komplett.
Ja. Ja, okay. Ich finde es schon krass, auch ich finde alleine schon mental in so einem Rennen, wie du es auch beschreibst, weißt du, dass du da auch in Valparaiso selber sagst, so als erfahrener Downhill-Rennfahrer, oh, das ist so krass, ich fahre lieber wieder heim oder so. Also das finde ich mental schon echt bewundernswert und dann natürlich, was jetzt auch drumherum ist, ich meine, du bist natürlich jetzt schon, wie gesagt, auch das Aushängeschild, das Deutsche für den Sport oder für die Serie. So dieser mediale Druck, also wie gehst du damit um, was heißt jetzt mit uns Podcast, du hast glaube ich noch Pressetermine vorab und Promotion-Termine, also ist das, stresst dich das oder bist du da mittlerweile echt so auch total souverän und sagst, nö, das macht mir Spaß oder?
Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich medial jemals souverän war, aber das ist jetzt nicht für mich, dass das irgendein Stress ist, das ist ja positiv, das ist ja geil. Also wenn du den Sport irgendwie pushen kannst, gibt dir nichts Schöneres. Je mehr Leute das sehen, desto besser. Und dass ich das jetzt als Druck sehe, würde ich eigentlich nicht sagen. Das ist alles super positiv. Also dass ich jetzt, aber wenn du sagst, 38 ist kein Alter, ich finde schon, also ich merke es an meinem Körper, dass 38 ein richtiges Alter ist. Und je länger oder je öfter ich da dann noch auf Podiums stehen kann oder Rennerfolge einfahren kann, desto geiler ist es. Also deshalb, ich nehme das alles sehr, sehr gerne mit und hoffe, dass ich da dann noch eine Weile so am Start bin. Oder definitiv, weil mir macht es einfach super Spaß, solange der Körper mitmacht, ich fit bin und ich vom Kopf merke, dass ich jetzt da dann nicht irgendwie Angst habe, also echte Angst oder so, ist das einfach geil. Also gibt nichts Schöneres für mich. Also ich bin einfach schon immer Rennfahrer gewesen und deshalb alles perfekt. Und cool. Da so ein paar Termine vorher wahrzunehmen, das ist ja jetzt nichts Schlimmes.
Nichts Schlimmes, ja. Das ist cool. Das freut uns natürlich zu hören. Aber Alter nochmal ansprechen. Ich meine, der Thomas Slavik, mit dem hatte ich mich ja auch schon unterhalten, der ist, glaube ich, sogar noch einen Tick älter als du, ne? Ein Jahr, zwei Jahre. Ja, und ich meine, du sagst ja auch, ja, der Körper steckt es nicht mehr so gut weg. Jetzt schauen wir aber auf die Fußball-Weltmeisterschaft, die gerade war. Messi, Ronaldo und so weiter, die sind ja auch alle fast schon Ü40. Und wie siehst du das im Sport? Craig Minner im Downhill war so der Älteste, der da mitgefahren ist. Also wird es tendenziell später in der Laufbahn eines Athleten, dass er in Rente geht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder gibt es da bessere Präventionsmaßnahmen mittlerweile? Oder
ich finde es schon auffällig. Mir kommt fast vor, als ob die Leute früher aufhören. Das, was du jetzt aufgezählt hast, sind halt diese Supertalente, diese Dekaden-Supersportler, die dort das länger durchhalten. Aber was ich so wahrnehme, ist so, dass in diesem Profisport die Leute immer früher ausscheiden. Wenn sie jetzt nicht gerade diese Top-of-the-Game-Leute sind, dass die dann früher aufhören. Ich glaube, das kommt immer auf die Person einfach drauf an. Wenn du jemand bist, der damit, wie ich jetzt mit 38, wirklich immer noch Vollgas brennt für Racing und es einfach Spaß macht und du dir selbst zeigen willst, du kannst da dann noch mitfahren, dann macht man das natürlich mit. Und wenn du jetzt so jemand bist, es gibt ja ganz andere Sportler, die dort zweifeln und die sich denken, sollte vielleicht doch aufhören oder ist es zu gefährlich und so. Wenn du, glaube ich, da ein bisschen in eine falsche Richtung dann irgendwann einschlägst, dann hat das auch keinen Wert. Also du musst schon committed sein, du willst dort richtig durchziehen und nicht nur dabei sein, um dabei zu sein, sondern Vollgas. Und also bei mir ist es einfach wichtig, weil ich habe über die Jahre so viele Verletzungen gehabt und es kommt einfach alles irgendwann, das heilt alles irgendwie schnell aus, aber ich merke jetzt dazu, im Alter kommt das alles wieder. Also jede Verletzung, wo ich gehabt habe, jede größere, es tut plötzlich alles weh. Also ich habe wirklich Knieprobleme, kann man sagen, schon eher massiv, Rückenprobleme, die ganzen anderen Brüche, so, es zwickt und tut einfach überall. Und du musst dich halt, du musst wissen, okay, du wirst es aber weitermachen und dann musst du einfach mehr Zeit aufwenden. Also ich kann jetzt nicht mehr einfach irgendwo rausgehen und irgendwelche Sprints machen, sondern ich brauche erstmal eine halbe Stunde mit Dehnen, Warm-up, alles machen, damit ich so Zeug machen kann. Aber kommst trotzdem auf die Effektivität, wenn du das durchziehst, wirst du trotzdem fit und bleibst trotzdem schnell. Das ist jetzt nicht so, dass du älter wirst und du wirst langsamer, glaube ich nicht. Also das ist jetzt nicht, dass dich das Alter extrem bremst, sondern ich glaube, der Kopf, wenn du es wirklich willst, dann kannst du das schon noch rausziehen, ein paar Jährchen.
Ja, cool. Ja, und als Trost, selbst mir als Nicht-Profisportler und der jetzt vielleicht noch nicht so viele Brüche hatte wie du, ich muss mich auch warm machen. Im Alter ist es so, aber ich bin auf, glaube ich, fast nochmal 10 Jahre älter als du.
Ja, na, oft ist es, glaube ich, auch so, ich habe das gemerkt, wenn ich Verletzungen gehabt habe, wo ich mal irgendwie 1, 2, 3 Monate so gut wie gar nichts machen konnte. Du darfst einfach nicht aufhören. Sobald du aufhörst, dann merkst du es erst richtig. Solange du immer in deinem Trott bleibst, dass du Training und alles schaust, dass alles perfekt an deinem Körper ist und immer weitermachst, dann spürst du das nicht so. Und ich glaube, vom Kopf her bin ich eh weit weg von Altsein. Deshalb geht das irgendwie weiter. Aber sobald du aufhörst, dann, das wäre, das Schlimmste ist, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf und dann geht es, glaube ich, richtig bergab.
Ja. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass du uns als Rennfahrer auch für die Serie noch ein bisschen erhalten bleibst, dass es eventuell in Stuttgart auch noch mehr Rennen geben wird als nur dieses Jahr. Das wäre natürlich mega, dass es ein voller Erfolg wird und wir stehen auf jeden Fall da am Streckenrand und werden cheeren, werden dich vielleicht auch mal die eine oder andere Minute vors Handy zerren, ein bisschen Social Media Content produzieren, wenn du deinen Kopf für frei hast und ja, bin echt gespannt. Also ich freue mich mega drauf, wird bestimmt ein Highlight für uns alle. Ich meine, wir sind ja hier aus Stuttgart, das haben wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt. Redaktion sitzt in Stuttgart, wir werden da fast mit der ganzen Mannstärke vor Ort sein und ja, sind echt begeistert, dass da was geht. Luca, hast du noch weitere Fragen oder sollen wir...
Einen hätte ich noch so zum Abschluss.
Ja, dann hau ihn raus auf jeden Fall. Ich hätte auch noch einiges, aber wir können es natürlich auch nicht jetzt...
Noch einer geht, glaube ich, noch. Also Fischi, jetzt natürlich ein bisschen in die Zukunft gesprungen. Was muss denn eigentlich passieren, dass wenn du da am Ende des Downhills stehst in Stuttgart, das Rennen hinter dir hast, dass du sagst, hey, es lief perfekt, das Event ist genauso aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe?
Ich meine, der Sieg wäre schon absolut bombastisch. Wenn das klappen würde, das wäre halt absolut crazy. Aber im Endeffekt, wenn ich, sagen wir so, auf dem Podium lande und ich habe einen geilen Lauf, mit dem ich zufrieden bin, dann wäre ich schon super zufrieden. Und am besten noch einen Lauf. Ich finde es immer geil, wenn man solche Rennläufe hört, wo so richtig spektakulär sind. Wo man sieht, der Fahrer war am absoluten Limit. So ein Ritt nach unten. Wenn sowas passiert und du hast dann noch ein gutes Ergebnis und du bringst das runter und du stürzt nicht dabei, dann wäre das absolut geil. Einfach auch für die Show, für die Zuschauer. Ich finde es immer geil, wenn du siehst, die Fahrer sind am absoluten Limit, wenn die letzten 5 oder 10 Fahrer runterkommen und jeder steht nur noch da am Monitor. Das ist ja bei mir das Gleiche. Wenn ich meinen Rennlauf durch habe und da kommen noch ein paar Fahrer und ich schaue die an, wie die so gesehen, übertrieben gesagt, das Leben setzen, dann schaust du dazu und denkst dir, boah! Und wenn sie es runterkriegen, dann bist du auch froh um jeden, der da einfach so runtergekommen ist.
Ja, perfekt. Ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort, Fischi. Also für alle, die jetzt gespannt zugehört haben bis an diesem Punkt, nochmal der Hinweis, ganz wichtig, 6. September steigt das Event in Stuttgart, also vielleicht das ganze Wochenende schon mal anstreichen. Das wird auf jeden Fall eine richtige Gaudi, die da in Stuttgart stattfinden wird. Und natürlich schaut auch nochmal in unser Gewinnspiel rein. Vielleicht seid ihr dabei und mit Bosch E-Bikes dann bei uns auf der Strecke oder mit uns an der Strecke unterwegs. Auf der Strecke dürfen wir wahrscheinlich nicht. Und vielleicht auch besser so, was Fischi geschildert hat, dass wir da nicht irgendwo einschlagen. Also, das wird gut. Dann vielen Dank an euch beiden. Hat Spaß gemacht mit euch. Und wir sagen natürlich auch draußen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles ist fahrbar. Ciao.
Danke dir. Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.